In Artikel 129 Absatz 1 unserer bayerischen Verfassung steht: Alle Kinder sind zum Besuch der Volksschule und der Berufsschule verpflichtet. Ich kann euch sagen, wenn ich das den Jungscherlern erzählen würde, die würden richtig stöhnen. Aber ist das gerechtfertigt? Ist unsere bayerische Verfassung wirklich so schlecht, dass wir so stöhnen müssen? Ich bin mir sicher, nein. Ich selbst bin 12 Jahre lang in die Schule gegangen und ja, wenn es das Gesetz nicht gegeben hätte, dann würde ich garantiert jetzt nicht hier vorne stehen. Denn ich hätte niemals lesen gelernt und würde deshalb jetzt wahrscheinlich unter irgendeiner dreckigen Brücke sitzen und keine Ahnung, was heute Morgen machen. Als Kind kommt es einem manchmal so vor, als würden die Gesetze einen in der Freiheit einschränken. Man denkt vielleicht, boah, jeden Tag mindestens fünf Stunden in die Schule gehen, was man da alles machen könnte. Ich könnte Fußball spielen, ich könnte malen, so richtig schön. Ich könnte vielleicht ein richtig guter Maler werden, wenn ich nicht die ganze Zeit in der Schule sitzen würde. Ich könnte auch Videospiele spielen. Oder ich könnte Radl fahren gehen. Oder ich könnte in den Wald gehen und irgendwelche tollen Buden bauen, lernen, wie man in der Wildnis überleben kann. Oder, na gut, man könnte vielleicht auch manchmal Streiche spielen, die machen echt Spaß. Aber ich sitze in der Schule und das ist doch so vergeudete Zeit eigentlich. Und dann noch immer der Druck mit dem Lernen. Also, als Kind, das tut mir eigentlich überhaupt nicht gut. Aber ich muss euch sagen, wenn ich mich heute so zurückerinnere, dann müssen wir wirklich zugeben, dass uns eigentlich doch nichts Besseres hat passieren können, als dass wir lesen lernen und schreiben. Ja, und noch so viele andere Dinge mehr, die wir gelernt haben. Schule ist doch das Fundament dafür, dass wir arbeiten gehen können. Der bayerische Staat will uns damit nicht einschränken oder etwas Schlechtes. Nein, er will uns mit diesem Gesetz sehr viel Gutes geben. Der Sinn hinter diesen Gesetzen ist es doch, dass wir lernen, eigenständige und intelligente und mündige Bürger zu werden und nicht Analphabeten. Ich habe noch einen Artikel, und zwar den Artikel 166 Absatz 1. Da heißt es: Die Arbeit ist die Quelle des Volkswohlstandes und steht unter dem besonderen Schutz des Staates. Und die allgemeine Schulpflicht legt dafür, denke ich, das Fundament. Wir sehen, wir haben eine Verfassung in Bayern, die darauf bedacht ist, dass es uns gut geht. Und wenn nun schon der bayerische Staat solche Ziele mit dem Gesetz verfolgt, wie wird Gott selbst es sehr gut mit seinen Gesetzen für uns meinen? Ich möchte, dass wir vor der Predigt noch aufstehen und gemeinsam beten und unserem Herrn einfach die Predigt jetzt anbefehlen und die Zeit. Lieber Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass wir heute Morgen wieder in dein Wort schauen dürfen und ja auch schauen dürfen, was dein Wille für uns ist. Du hast ja Gesetze gegeben und sie sind gut für uns. Schenk, dass wir das begreifen und dass wir einfach deinen Willen erkennen. Ich mag dich jetzt für die Predigt bitten, dass du redest zu uns, dass nicht ich hier vorne rede, sondern dass du redest und uns die Herzen weit aufmachst. Amen. So wie wir gerade gesehen haben, dass die Verfassung des bayerischen Staates den Willen vom Staat offenbart oder beinhaltet, so zeigen uns auch die 10 Gebote aus 2. Mose 20 den Willen Gottes. Gott hat Mose auf dem Berg Sinai mitgeteilt, was er von den Menschen erwartet und was sein Wille für dich und auch für mich ist. Und Gott hat 2 Absichten mit diesen 10 Geboten. Die erste Absicht ist, dass Gott es mit uns einfach sehr, sehr gut meint. Gott hat uns erschaffen. Daher weiß er auch, wie wir funktionieren und was wir brauchen. Seine Gebote sind für uns wie eine Bedienungsanleitung fürs Leben. Darin erklärt Gott uns, wie wir am besten funktionieren. Aber zum anderen spiegeln diese 10 Gebote das Grundgesetz Gottes in seinem Herrschaftsbereich wider. Gott hat die Erde erschaffen, aber seitdem jetzt Satan von Gott abgefallen ist, versucht er, die Welt unter seine Herrschaft zu bekommen. Und da, wo Menschen unter Gottes Herrschaft leben, regiert Gott. Und da, wo sie unter dem Teufel leben, da hat der Satan das Sagen. Fakt ist jedoch, dass jeder Mensch erst einmal unter dem Herrschaftsgebiet oder unter der Macht von Satan steht. Weil wir sind ja von Natur aus alle Sünder. Aber Gottes Wunsch ist es, dass Menschen unter seiner Herrschaft leben, wo es ihnen nämlich wirklich gut geht. Menschen Gottes unterstehen der Herrschaft von Gott und leben somit auch nach seinen Regeln. So wie in einem Staat das Grundgesetz gibt und die Funktionsweise des Staates regelt, so zeigt uns Gottes Gesetz, wie man in seinem Reich leben soll. Und wer nach Gottes Maßstäben lebt, lebt in Gottes Herrschaftsgebiet oder in Gottes Reich. Israel hat damals geglaubt, dass durch das Halten der Gebote man ein Bürger in Gottes Reich werden kann und somit gerettet wird. Die Geschichte hat aber gezeigt, dass niemand in der Lage war, diese Gesetze zu befolgen und somit auch nicht gerettet werden konnte. Und deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und ein Kind Gottes wird. Es wäre unsinnig, durch das Halten der Gebote dem noch etwas hinzuzufügen. Aber dennoch zeigen die 10 Gebote uns, auch uns als Kinder Gottes, was Gottes Wille ist. Es sind Regeln, nach denen wir unter anderem leben sollen. Ich möchte mit euch das erste Gebot aus den 10 Geboten jetzt lesen. Das steht in 2. Mose 20, in den Versen 1 bis 3. Da steht: Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Vor dem ersten Gebot erinnert Gott noch einmal sein Volk daran, was er für sie getan hat und was sie mit ihm erlebt haben. Gott hat sein Volk aus Ägypten, aus der Knechtschaft, herausgeführt, indem er sie durch das Blut der Passahlämmer an den Türen errettet und erkauft hat. Und deshalb gehören sie nun Gott. Gott hat sie aber nicht einfach nur befreit. Gott hat sie aber nicht einfach nur befreit und sich dann quasi selbst überlassen, sondern er hat sie danach auch noch durchs Rote Meer geführt. Er hat ihnen Essen gegeben, das Manna. Er hat mit ihnen gesprochen. Er hat für sie gekämpft. Er führte sie, er leitete sie. Und mit der Wolken- und Feuersäule war er eigentlich immer bei ihnen. Gott hat sich die ganze Zeit um sein Volk gekümmert. Er war für sie da. Da brauchten sie nichts anderes tun, als Gott die ganze Zeit zu folgen. Selbst wenn sie gegen Gott gemurrt haben, hat Gott ihnen trotzdem noch Fleisch gegeben, was sie wollten. Das ist eigentlich völlig konträr zu dem, was andere Götter tun, die angebetet werden. Alle anderen Götter müssen nämlich besänftigt werden, weil sie die Menschen plagen und quälen wollen. Aber Gott, unser Herr, hat sich dieses Volk erkauft, der Herr von Israel, hat sich dieses Volk erkauft und sich für sie entschieden. Er ist nämlich jetzt neuer Eigentümer dieses Volkes. Und daraus leitet Gott ab, dass er ihr alleiniger Gott ist. Und nur als solcher soll er verehrt werden. Und darf er nur verehrt werden. Niemand sonst hat das Privileg dieser Anbetung. Und über nichts sonst wacht auch Gott mehr als über dieses Privileg, dass er angebetet werden soll. Und er ist eifersüchtig über diese Ehre, die er bekommen soll. In Jesaja 42, Vers 8 heißt es: Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Neben Gott dürfen keine anderen Götter Beachtung finden in dem Leben eines Menschen, der in Gottes Reich lebt und der Gott gehört. Und wie ihr schon gemerkt habt, gilt dieses Gebot nicht nur Israel damals. Christus hat für uns durch sein Opfer am Kreuz uns zu seinem Eigentum erkauft. Nicht von der Knechtschaft der Ägypter, sondern aus der Knechtschaft des Satans. Und dafür hat er nicht nur mit einem Schaf bezahlt, nein, er hat sich selbst dafür hingegeben und ist für uns gestorben und hat mit seinem Blut für uns bezahlt. Unter Gottes Grundgesetz, ich möchte 10 Gebote jetzt mal als Grundgesetz bezeichnen, da Gottes Grundgesetz immer noch gültig ist, darf Gott als unser Retter und Käufer fordern, dass wir nur ihn als Gott haben und ihn ja auch nur als Gott anbeten und ganz für ihn leben, und zwar nur ihn. Wenn wir über Gott im Himmel, unseren Herrn und alle anderen Götter nachdenken, dann merken wir, dass die vollkommen gegensätzlich sind. Alle anderen Götter in unserem Leben wollen einen Keil zwischen uns und zwischen unseren Herrn treiben und wollen quasi die Stelle unseres Gottes, nämlich die erste Stelle in unserem Leben, streitig machen. Sie wollen an die erste Stelle und Gott quasi von dieser Stelle vertreiben. Ich habe mir die Frage gestellt: Was sind andere Götter? Als Götter würde ich ein Wesen bezeichnen, das sich anbeten lässt. Im zweiten Gesetz finden wir Anweisungen bezüglich unseres Verhaltens gegenüber Götzen. Aber Götzen sind nur das Abbild der Götter. Hier im ersten Gebot geht es um die Götter. Und Götter könnten zum Beispiel der Satan und seine gefallenen Dämonen sein oder die gefallenen Engel sein und auch Dämonen, die sich von Gott anbeten lassen. Aber generell sind es einfach Wesen, die sich anbeten lassen. Und alle Götter streiten gegen Gott und wollen in unserem Leben einen Keil zwischen uns und dem Herrn Jesus treiben. Das ist auch das, was in Matthäus 6, Vers 24 steht. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Gott will Gemeinschaft mit uns Menschen haben. Aber weil Gott heilig ist, kann er nur Gemeinschaft mit uns haben, wenn wir rein sind durch Christus. Und die Reinheit, die Christus uns erworben hat, sollten wir nicht durch die Verehrung anderer Götter beschmutzen. Das wird nämlich unweigerlich zum Verlust der ungetrübten Gemeinschaft mit ihm führen. Weil Christus Gemeinschaft mit uns haben will und weil er unser Erlöser ist, gibt Gott uns das Gebot, nur ihn als Gott zu haben und keinen anderen. Jeder andere würde uns nämlich automatisch von Gott trennen. Woran erkennen wir jetzt Götter in unserem Leben? Wir hatten definiert, dass Götter Wesen sind, die sich anbeten lassen. Und Anbetung fängt da an, wo ich irgendjemanden Herrschaft über mein Leben gebe oder über mich gebe und wo nicht mehr Gott allein mein Handeln bestimmt. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich in der Arbeit bin und mein Chef sagt: Du, muss jetzt 20% mehr arbeiten oder ich will, dass du das und das machst und ich sage, ja, okay, kein Problem, ich mach's. Und einfach nur, weil der Chef sagt, du machst es und ich einfach vollkommen hörig bin und es mache, dann bestimmt er mein Leben. Und wenn ich deshalb vielleicht dann auch noch Aufgaben in der Gemeinde abgebe oder mich auch vielleicht nicht mehr um meine Familien kümmern kann, dann bestimmt mein Chef mein Leben und nicht mehr Gott allein. Es können aber zum Beispiel auch Idole sein, deren Lebensstil und deren Werte ich einfach übernehme. Ich möchte jetzt zum zweiten Gebot kommen. Wir lesen die nächsten drei Verse aus 2. Mose 20. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Im Grunde würden wir das zweite Gebot überhaupt nicht brauchen, wenn wir das erste wirklich einhalten würden und ernst nehmen würden und es beherzigen. Denn wenn wir nur einen Gott als unseren Herrn anbeten und nur allein unserem Gott dienen, und dann würden wir niemals einen Götzen uns machen und diesen auch noch anbeten. Weder von weltlichen Dingen, noch von dämonischen Dingen, noch von Gott selber würden wir uns irgendein Bild machen, das wir anbeten, denn wir beten ja nur Gott alleine an. Man erkennt leicht, dass das erste Gebot unsere innere Haltung zu anderen Göttern betrifft. Und dass das zweite Gebot jetzt unseren praktischen Umgang mit Dingen betrifft, die man anbeten könnte. Würden wir uns etwas selbst erschaffen, etwas Bildliches, das man anfassen kann, um es anschließend anzubeten, dann ist das ein Götze. Und Gott will nicht, dass wir dies tun. Aus dem gleichen Grund, wie ich es schon beim ersten Gebot erläutert habe. Es würde Gott dem Herrn die erste Stelle in unserem Leben rauben und streitig machen und dann auch die Gemeinschaft mit ihm zerstören. Ich will aber noch ganz kurz mit euch darüber nachdenken, was nun mit Bildnissen in Bezug auf Gott gemeint sein könnte. Was der Sinn dahinter ist. Offensichtlich sollen diese Bilder nicht angebetet werden, so sagt der Vers 5. Das ist das Erste, was wir jetzt festhalten können. Bilder dürfen nicht zum Anbeten hergenommen werden oder missbraucht werden. Und was Gott an diesem Gebot sehr wichtig ist, das schreibt er in Vers 5b und 6. Das möchte ich nochmal kurz vorlesen. Da steht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Gottes Wunsch ist es, dass wir ihn lieben. Es geht beim Befolgen dieser Gebote nicht um Pflichterfüllung, sondern um eine echte Beziehung, um eine Liebesbeziehung. Darüber hinaus ist auch jedes Bild von Gott immer nur ein unvollkommenes Bild. Wir können ihn nicht in seiner ganzen Fülle darstellen. Wenn wir diese Bilder dann als Gott anbeten würden, dann würden wir Gott nicht wirklich lieben, sondern nur einen Teil von ihm. Gott ist es wichtig, dass wir ihn lieben, und zwar als Ganzes, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Wir sollen sowohl seine Liebe, seine Fürsorge, seine Barmherzigkeit, Langmut, seine Gnade, seine Freundlichkeit, sein Licht und seine Heiligkeit anbeten und lieben. Aber wir sollen auch seine Gerechtigkeit und seinen Zorn, seine Aversion gegen Sünde, seine Klarheit und Kompromisslosigkeit, seine Eifersucht, seine Rache und so unendlich viele Dinge mehr auch lieben. All das sollen wir an Gott lieben und ihn dafür auch anbeten. Aber ein Bild kann Gott niemals so beschreiben. Das heißt jetzt nicht, dass wir niemals Gott in einem Bildnis darstellen dürfen. Das will ich nicht sagen. Da müssten wir nämlich alle Kinderbibeln auch wegwerfen. Wichtig ist nur, dass wir diese Bilder nicht anbeten. Sie beschreiben niemals Gott in seiner Fülle und vor allem sind sie nicht Gott, sodass man sie anbeten könnte. Beten wir Götzen an? Gibt es sowas bei uns? Und ich denke, das Kriterium, um das herauszufinden, ist wieder das gleiche wie bei anderen Göttern. Gebe ich etwas anderem Herrschaft über mein Leben oder über mich? Wenn es mir zum Beispiel wichtiger ist, wie an einem Tag wie heute, wo schönes Wetter ist, ja, während dem Gottesdienst vielleicht auf den Berg zu gehen, anstatt die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, dann könnte, ich sage nicht, dass es immer so ist, aber es könnte das Wetter ein Götze für mich werden. Dass das, was ist, was meinen Tag bestimmt, dann bestimmt nicht Gott meinen Tag, sondern das schöne Wetter bestimmt meinen Tag. Oder bei mir ist es vielleicht oft beim Studium so. Man hat viel zu tun und dann plane ich meinen Tag oft nach dem, was ich für die Uni zu tun habe. Da heißt, ich muss hier noch was vorbereiten und da ein Projekt noch machen. Ja, und wenn dann mal irgendwann noch Zeit übrig bleibt, dann nutze ich die vielleicht auch für die Predigt oder für sonst was für meinen Herrn. Da ist für mich das Studium im Grunde ein Götze geworden. Denn es stimmt, bestimmt das, was ich am Tag tue, maßgeblich. Es bestimmt meinen Tagesablauf und mein Handeln. Und das ist fatal. Ich möchte jetzt zum dritten Gebot kommen und damit auch zu dem letzten von den 10 Geboten, die unsere Beziehung mit Gott betreffen. Ich mag lesen 2. Mose 20, Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gott gibt hier keinen klaren Grund, warum wir seinen Namen nicht missbrauchen sollen. Aber das braucht auch Gott gar nicht. Denn Gott ist Gott und er darf Dinge einfordern. Dazu gehört, dass man seinen Namen nicht zum Bösen hernehmen darf. In seiner Souveränität und in seiner Autorität darf Gott das einfach einfordern. Es bedarf nicht immer zwingend eine Erklärung. Das Wort missbrauchen bedeutet so viel wie zum Bösen hernehmen. Dazu gehört zum Beispiel falsch schwören. In 3. Mose 19, Vers 12 steht: Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, sodass du den Namen deines Gottes entheiligst. Ich bin der Herr. Gott und auch sein Name sind heilig und sollen so behandelt werden. Sie sind etwas Besonderes und Abgesondertes. So wie man daheim zum Beispiel das Sonntagsgeschirr in besondere Ehre hält und nicht zum Spielen im Sandkasten hernimmt, so soll auch Gottes heiliger Name so soll auch Gottes heiliger Name in Ehre gehalten werden und nicht beschmutzt werden oder missbraucht werden. Und nicht nur sein Name soll nicht missbraucht werden, sondern der Sinn dieses Gebotes liegt, denke ich, viel tiefer. Es geht beim Namen Gottes immer um Gott selbst. Als Mose Gott fragt, wie ist dein Name, antwortet Gott ihm: Ich bin, der ich bin. Wir sehen daran eindeutig, Gottes Name und sein Wesen sind identisch. Er ist durch und durch echt. Er ist vollkommen authentisch. Sein Namen zu missbrauchen hieße, Gottes Wesen zu beleidigen. Mit seinem Namen kann man nämlich nur auf eine Weise umgehen, nämlich ihn verehren. Und dafür gibt es einige gute Gründe. Einer dieser Gründe ist, dass Gott sowohl unser Vater ist, wie auch in Jesus unser Retter. Gott ist nicht nur einer, entschuldigt bitte den saloppen Ausdruck, irgendein höheres Wesen, dem wir dienen müssten. Nein, Gott ist Herr und Vater. Das heißt, wir haben eine persönliche Beziehung zu ihm. Wir gehören zu seiner Familie. Und Jesus hat uns erkauft und errettet mit seinem eigenen Leben. Er ist unser Heiland. Wie können wir da schlecht über Gott reden? Wenn wir uns vor Augen halten, was Gott für uns getan hat und wer wir für ihn sind und er für uns ist, dann müssen und wird uns das mit höchster Ehrfurcht und Respekt erfüllen. Der Duden definiert Missbrauchen als nicht seiner eigentlichen Bestimmung oder seinem eigentlichen Verwendungszweck entsprechend gebrauchen. Und damit fängt Missbrauch dort an, und vor allem da fängt der Missbrauch von Gottes Namen dort an, wo ich ihn nicht entsprechend dem Wesen Gottes benutze. Das kann zum Beispiel sein, dass ich Gott nicht ernsthaft anrufe, wenn ich sage, oh je. Vielleicht kennt ihr das. Das ist so ein Wort, was manche sehr gerne benutzen, aber vielleicht benutzen sie das gar nicht ernsthaft. Sie sagen einfach nur, ach, oh je. Aber sie rufen Gott gar nicht ernsthaft an. Und Gott ist doch unser Heiland. Zusammenfassend wollen wir festhalten, dass die 10 Gebote Gottes seinen Willen darstellen und als das Grundgesetz in Gottes Reich anzusehen sind. Das erste und zweite Gebot besagen, dass wir keine anderen Götter oder Götzenbilder neben Gott haben sollen. Jede Anbetung eines anderen Wesens ist somit Sünde. Das dritte Gebot verbietet uns den Missbrauch des Namens Gottes. Gott und sein Name sind identisch. Ziehen wir seinen Namen in den Schmutz, verunehren wir Gott selbst. Sinn unseres Lebens ist es jedoch, Gott zu verherrlichen. Damals hat Gott sich die Mühe gemacht, den Menschen durch die Gebote mitzuteilen, wie er sich das Leben für die Menschen in seinem Herrschaftsbereich vorstellt. Gott hat diese Gebote auf steinerne Tafeln geschrieben und dem Volk Israel dann gegeben. Uns jedoch hat Christus den Heiligen Geist gegeben, der in uns wirkt und uns seinen Willen in das Herz schreibt. Ich möchte euch dazu noch 2 Verse vorlesen, einmal aus Jeremia 31, Vers 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und ein zweiter Vers aus Hesekiel 36, Vers 27. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ich bin mir sicher, die Verse gelten auch für uns. Amen.